Der Predigttext der heutigen Predigt steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 13 bis 20. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in Ehrfurcht vor ihm. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber und Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war. Das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. In der heutigen Predigt gehe ich auf drei Aspekte ein, die in diesen Versen, in dem Brief von Petrus an die Christen in den Provinzen Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien genannt werden. Es kann sein, dass in der dir geläufigen Übersetzung andere Begriffe verwendet werden als hier in der NGÜ. Dann lade ich dich ein, dass du heute Abend mal dieser Übersetzung und meinen Ausführungen dazu folgst. Die drei Aspekte, die ich aufgreifen möchte, könnte man wie folgt betiteln. Erstens, bereit sein. Zweitens, heilig sein. Und drittens, frei sein in der Fremde. Ich wiederhole für den ersten Aspekt Vers 13. Dort steht, richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Bereit sein für sein Kommen. Wie geht es dir, wenn du daran denkst, dass Jesus wiederkommt? Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf? Freust du dich darauf und kannst es kaum erwarten? Oder beschleicht dich eher ein mulmiges Gefühl in der Magengegend? Denkst du, oh, bitte jetzt noch nicht und auch noch nicht in den nächsten Jahren? Ich will doch erst noch dieses erleben und jenes erreichen. Jesus, bitte, bitte lass dir noch ein klein wenig Zeit. Was könnte dieses oder jenes konkret sein, wenn wir ganz ehrlich mit uns sind? Der eine will vielleicht erst noch ins Ausland reisen, Fallschirm springen, eine Berufsausbildung abschließen und ordentlich Kohle verdienen. Die andere will sich vielleicht noch als Fotografin etablieren, einen eigenen Blog ins Leben rufen oder bei der Wanda eigene Kreationen und Artikel verkaufen. Ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Ich habe eine Freundin, den richtigen Namen sage ich jetzt nicht, ich nenne sie Marie. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Und Marie hat eine große Bitte in Bezug auf Jesu Wiederkehr. Und zwar möchte sie gerne vorher heiraten, um in den Genuss der innigen körperlichen Vereinigung mit ihrem Ehemann zu kommen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Tatsächlich. Kann ich auch ein bisschen verstehen, ist eine sehr schöne Nebensache. Und sie würde mir wahrscheinlich den Kopf abreißen, wenn sie wüsste, dass ich euch das heute verrate. Auf jeden Fall steht das bei meiner Freundin Marie ganz oben auf der Liste, was noch passieren soll, bevor Jesus wiederkommt. So, und wie sieht das bei dir aus? Was steht auf deiner Liste? Bist du gerade intensiv mit Familienplanung beschäftigt? Oder planst du deinen nächsten Schritt in die Selbstständigkeit? Oder willst du vielleicht noch ein Haus bauen, bevor Jesus wiederkommt? Ich bin davon überzeugt, dass das Aufschieben wollen von Jesu Wiederkommen, um eigene Pläne verwirklichen zu wollen, Pläne, die eher wenig bis gar nichts mit Gottes Auftrag für uns in dieser Welt zu tun haben, ein Anzeichen dafür sind, dass irgendwas bei uns durcheinander gekommen ist oder wir selber durcheinander gekommen sind. In diesem Fall sind Dinge auf unserer Prioritätenliste verrutscht und vertauscht worden, die dringend einer Revision bedürfen. Revision. Was bedeutet das? Aus dem Lateinischen übersetzt beschreibt das Wort eine prüfende Wiederdurchsicht. Es geht in unserem Fall um eine Kontrolle und Überprüfung dessen, was dich im Leben motiviert, was dich antreibt, was dein Ziel ist. Eventuell mit dem Ausgang, dass alles beim Alten bleibt und du so weitermachst wie bisher. Oder aber mit dem Ergebnis, dass die Liste überarbeitet werden muss, Veränderungen vorgenommen werden müssen, um eine Richtigstellung der Dinge vorzunehmen. Ich empfehle übrigens, das wirklich mal zu tun. Also vielleicht kannst du dich mit einem Blatt Papier heute Abend hinsetzen und schwarz auf weiß aufschreiben, was soll meiner Meinung nach passieren, bevor Jesus wiederkommt? Und am besten machst du das zusammen mit Gott, weil der weiß genau, was da drin ist. Und zwar beides, die erste Liste und dann vielleicht ein paar Tage später auch die Revision. Ich habe das mal gemacht, nachdem mein Mann eines schönen Abends beim Abendessen vor sich hin seufzte, oh, ich wünschte, Jesus würde endlich wiederkommen. Und ich habe so gemerkt, oh, ich habe auch eine Liste. Und da steigt einiges in mir auf, was sehr viel zu tun hat mit der eben erwähnten Aufschieberitis. Und ich habe sozusagen meine eigene Liste, was ich noch erleben und erledigen will, bevor Jesus wiederkommt. Und zum einen war das sehr beschämend, schwarz auf weiß zu sehen, wie sehr ich mich im Moment um mich selbst und meine eigenen Bedürfnisse drehe, was nicht immer so war. Und zum anderen war es sehr wohltuend zu wissen, Erkenntnis ist der erste Schritt zur Umkehr. Es ist besser, wenn ich heute realisiere, was schief hängt und im Hier und Jetzt erkenne, was bei mir durcheinander gekommen ist. Dann kann ich diese Prioritäten mit Gottes Hilfe neu ordnen und eine Kursänderung vornehmen, bevor es zu spät ist. Viel besser, als wenn ich 5 Minuten nach meinem Tod feststellen müsste, bitterlich weine, weil ich die kostbare Zeit hier verschwendet habe und unter meinen und seinen Möglichkeiten gelebt habe. Etwas anderes ist vielleicht, das mag auch möglich sein, wenn du sagst, oh, bevor Jesus wiederkommt, will ich erst meine Familie und meine Freunde gerettet wissen. Oder ich möchte erst noch in die Mission gehen und die gute Botschaft vom Evangelium weitergeben. Was übrigens nicht nur im Ausland nötig und möglich ist, sondern auch hier bei uns. Oder ich möchte erst noch, den mag ich besonders, 5.000 Euro netto verdienen, damit ich monatlich mindestens 3.000 davon für die gute Sache oder an Organisationen spenden kann, die Gottes Reich bauen. Dann sage ich, Hut ab, ich möchte gerne von dir lernen und bitte lass dein Umfeld, deinen Hauskreis, deine Gemeinde Anteil haben an dem, was in deinem Herzen brennt. Lass dich niemals, ganz wichtig, von alteingesessenen Christen entmutigen, die sich hier in dieser Welt häuslich eingerichtet haben und die ihre verschobenen Prioritäten noch nicht ganz in Ordnung gerückt haben. Der zweite Aspekt der Predigt. Heilig sein. Wie geht es weiter im Predigttext? Da steht in den Versen 14 bis 16. Als gehorsame Kinder, gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Jetzt könnte ich wieder fragen, wie geht es dir, wenn du hörst, dass du in deinem ganzen Wandel heilig sein sollst, weil Gott heilig ist. Vielleicht beschleicht den einen oder anderen schon wieder ein mulmiges Gefühl. Entweder aufgrund dessen, wie dein Gottesbild aussieht. Gott, der Vater, irgendwo ferne Gott, der distanzierte und souveräne, der so heilig ist, dass man da gar nicht rankommen kann. Oder vielleicht beschleicht dich ein mulmiges Gefühl aufgrund dessen, was du bisher in deinem Leben über Heiligsein und Heiligkeit gelernt und gehört hast. Also ich habe da auch wieder so ein mulmiges Gefühl und erzähle euch mal, wo das bei mir herkommt. Das hat viel damit zu tun, was ich in meinen Jugendjahren über Heiligsein gelernt und verinnerlicht habe. Ich komme gebürtig aus Fulda und bin da mit 14 Jahren ab dem Alter von 14 Jahren regelmäßig in die Jugendgruppe von der Freien Gemeinde gegangen. Da sind auch Freunde von mir hingegangen und ein Klassenkamerad und wir hatten richtig gute Zeiten zusammen. Und unser Jugendreferent kam frisch von einer Bibelschule in Amerika. Der war leidenschaftlich und mit Feuereifer bei der Sache, was viel Positives hat, gerade wenn man mit Jugendlichen arbeitet. In Bezug auf Heiligkeit war er auch sehr eifrig. Und was ich damals gelernt habe, war Folgendes. Zu einem heiligen Lebenswandel gehört das tägliche Bibelstudium dazu, am besten 30 Minuten am Tag mindestens. Außerdem achtet man insbesondere als junge Frau darauf, wie man sich kleidet. Tatsächlich, wir durften keine Spaghetti-Träger-Tops tragen, sondern T-Shirts, die Schultern bedecken. Und auch kurze Röcke und Hosen waren ganz ungern gesehen. Alles, was über 10 cm über dem Knie aufhörte, war tabu. Und Jungs und Mädchen durften nicht zusammen ins Schwimmbad gehen. Klingt wahrscheinlich, ich sag's mal, für den einen oder anderen nach Brüdergemeinde, war es nicht. Und wenn man sich dann in den Sommerferien zufällig dort traf, hatte ich sofort ein schlechtes Gewissen, obwohl ich gar nicht vorhatte, irgendeine Regel zu brechen. Ich nehme an, dass unser Jugendreferent einfach die Regeln seiner Bibelschule 1:1 auf unsere Jugendgruppe übertragen hat. Könnte ich eigentlich mal fragen. Ja. Was auch verpönt war in meiner Jugendzeit, waren Beziehungen untereinander, die über rein platonische Freundschaften hinausgingen. Das lag daran, jetzt wird es interessant, weil es passieren könnte, dass man aus Versehen einem Mitbruder oder einer Mitschwester dessen vorherbestimmten Partner wegschnappt. Weil es für jeden Topf genau einen passenden Deckel gibt. Und das habe ich ganz anschaulich im Jugendgottesdienst gelernt. So. Heute frage ich mich, wie das mit dem freien Willen vereinbar ist. Damals habe ich verinnerlicht, bloß nichts ausprobieren. Ich könnte den Falschen nehmen oder jemand anderen den Richtigen wegnehmen. Und dann vermassle ich deren Glück. Also ganz viel Angst war dabei. Heiliger Lebenswandel hatte für mich also mit Verboten zu tun. Mit Druck, mit du musst beispielsweise Bibel lesen, große Anstrengung, Disziplin. Und dadurch hatte ich eigentlich fast immer ein schlechtes Gewissen, weil ich es nicht geschafft habe, mich an das alles zu halten. Ich scheiterte schon an der halben Stunde Bibellesen jeden Tag. Und dieser Druck hat mir ganz viel Freude geraubt. Ich war die ganze Zeit darauf bedacht und habe mir Mühe gegeben, dass ich geistlich bin und heilig bin, bloß nichts Falsches tue, nicht zurückfalle in die alte Natur aus Versehen und sündige. Und so gab es dann Tage, unterm Strich war ich heilig und dann gab es die anderen, da war ich leider nicht heilig. Hab's nicht geschafft. Später dann, in der Zeit während meiner Ausbildung am Marburger Bibelseminar, habe ich viel Zeit gehabt, um darüber zu reflektieren, die Biografie in der Gemeinde, meine Glaubensüberzeugungen zu reflektieren. Und habe gemerkt, wie viel Schmarrn da eigentlich dabei war. Mist und Unwahres und teilweise auch Irrlehren. Natürlich gab es auch viele gute Dinge, die ich da gelernt habe. Das will ich jetzt nicht unerwähnt lassen. Aber das Beispiel habe ich jetzt gewählt, bewusst, weil es in Bezug auf Thema Heiligsein nun mal so war. Und vielleicht geht es dir ja auch so, wenn du diesen Vers 16 hörst. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Dass du am liebsten laut aufstöhnen würdest oder auf Durchzug schalten, weil es bei dir auch mit Last und Druck und Anstrengung verbunden ist. Vielleicht hast du ja auch Ähnliches gehört wie ich damals. Daher finde ich es wichtig und hilfreich, mal in der Bibel zu schauen, wer denn da heilig genannt wird. In den Evangelien im Neuen Testament ist ganz oft genau dieser gleiche Begriff in Verbindung mit dem Heiligen Geist zu finden. Das ist jetzt nicht überraschend, weil ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Heiliger Geist ist Gott, also gehört er zu diesem Ich. So, wie geht's weiter? In der Apostelgeschichte, Vers 3, erklärt Petrus im Tempel, wie es dazu gekommen ist, dass der lahme Bettler vom Tor herumspringt und Gott lobt. Und dabei nennt er Jesus, den Heiligen und Gerechten. Auch wieder nicht so überraschend, Jesus Christus ist Gott. Also auch dieses Ich. Wie geht's dann weiter? Apostelgeschichte 9, da ist auf einmal schon die Rede von den Heiligen in Jerusalem. Wenig später von den Heiligen in Lydda. Der Römerbrief ist adressiert an die Geliebten Gottes und Heiligen in Rom. Hört, hört. Auch die Gläubigen in Korinth werden in 1. Korinther heilig genannt. Der Epheserbrief gilt den Heiligen in Ephesus, der Philipperbrief ist an die Heiligen in Philippi gerichtet und so weiter und so fort. Das sind jetzt alles Jünger und Nachfolger Jesu, Menschen wie du und ich, die Bibel heilig und Heilige nennt. Der heutige Predigttext steht im Petrusbrief. Wie sieht es hier aus? Vers 1 und 2. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien verstreut sind. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat, dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen. Heiliges Volk. Das waren übrigens alles Menschen, die Jesus nicht höchstpersönlich in seinem irdischen Körper kennengelernt haben, wie wir in Vers 8 lesen können. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Die Adressaten hatten also sehr viel Ähnlichkeit mit uns heute. Und Petrus erinnert sie daran, dass sie durch das Wirken des Heiligen Geistes zu seinem heiligen Volk gemacht wurden. Sollte es also möglich sein, dass wir eventuell vielleicht möglicherweise heilig sind oder werden können, wenn wir es noch nicht sind? Was meint Petrus mit diesem Wirken des Heiligen Geistes, durch das man zum heiligen Volk gemacht wird? In 1. Korinther 12, Vers 3 steht, dass man überhaupt erst durch den Heiligen Geist als Mensch Jesus als Herrn bekennen kann und glauben, dass er durch seinen Tod von aller Schuld befreit wurde. Dass Gott Jesus von den Toten zu einem ewigen Leben auferweckt hat. Und andersrum auch, das hat ganz viel mit dem Heiligen Geist zu tun. Wer das mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen kann, an dem hat der Heilige Geist gewirkt. Und in dessen Herz ist der Heilige eingezogen, Römer 5, Vers 5. Dessen Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes geworden, 1. Korinther 6, Vers 19. Und dieser Geist bezeugt jedem Gläubigen, dass er ein Kind des Allerhöchsten ist und aber, also ein familiär zugehöriges Papa zu Gott sagen darf und kann, Römer 8, 15, weil Gott dadurch tatsächlich unser Papa geworden ist. Wenn du also diese Wahrheit glaubst, dass deine Schuld mit Jesus gekreuzigt wurde, dass du in der Taufe mit ihm gestorben bist und dass dir durch den Glauben an Jesu Auferstehung von den Toten ein neues Leben geschenkt wurde, dann zählst auch du zu den Heiligen. Und ich, wenn ich das glaube, genauso. Und mein Plädoyer ist, lasst uns das glauben. Wir sind jeden Tag Heilige. Erwählte, gereinigte Gottes Kinder, Erben eines makellosen Erbes, das niemals seinen Wert verlieren wird. Wir sind nicht in Anführungszeichen nur adoptiert und wurden mit dazugenommen und müssen jetzt eine Jesusmaske aufziehen und uns an die Familienregeln halten in der himmlischen Familie, uns ganz dolle anstrengen, damit Gott nicht merkt, dass er vielleicht einen Fehler gemacht hat und wir eigentlich nicht würdig sind und qualifiziert, irgendwie dazuzugehören. Nein, wir sind nicht nur angenommen und adoptiert. Wir sind von Neuem geboren. Der göttliche Same ist in uns hineingepflanzt. Und der gleiche Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, lebt jetzt in dir und in mir. Oder kann dort Einzug erhalten, wenn du diese Wahrheit glaubst. Wir können nichts tun, das uns vor Gott weniger heilig machen könnte, und auch nichts, um heiliger zu werden. Das Heiligwerden ist ein Geschenk aus Gnade, das Gott wirkt. Und auch der geheiligte Lebenswandel, der dann folgt und sich eventuell oder bestenfalls in Merkmalen wie Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue zeigt, ist letztendlich die Frucht des Heiligen Geistes. Und wie ist das mit Früchten? Eine Frucht wächst normalerweise, ohne dass man sie zwingen könnte, zu wachsen. Ich habe zum Beispiel noch nie einen Apfelbaum in der Gegend rumstehen sehen, der sich angestrengt hat, um Äpfel hervorzubringen oder zu tragen. Sehr bestimmt lustig aus, ungefähr so. Ich bin jetzt der Apfelbaum. Max, komm schon, Apfel! Abgefahren, oder? Und so laufen wir als Christen manchmal durch die Gegend. Freundlich sein. Ich beiße mir auf die Zunge. Nein, das sage ich nicht. Ich könnte explodieren, aber ich liebe sie, ich liebe sie, ich liebe sie. Also, ja, so stehen wir da, wie diese angestrengten Apfelbäume. So bin ich jedenfalls eine ganze Weile unterwegs gewesen. Und das ist zum einen nicht schön anzusehen und zum anderen hat es nichts mit einem heiligen Lebenswandel zu tun. Das ist nichts weiter als ein Schein nach außen hin, der aufrechterhalten werden soll und ganz viel Energie kostet. Schall und Rauch und nichts Lebendiges dahinter. Was kann man tun, um aus diesem Modus rauszukommen? Ganz einfach. Zeit mit Gott verbringen. Jesus besser kennenlernen. Den Heiligen Geist, der unser Ratgeber ist und uns in alle Wahrheit führen will, tatsächlich zu Rate ziehen. Sein Wort studieren, um selber zu wissen, was wahr ist und was Mist ist. Dann kann die Wahrheit über dich entweder Stück für Stück oder auch schlagartig von hier nach hier wandern. Wir sagen ja ganz oft, es muss noch von hier nach da fallen. Ich glaube, das ist die falsche Richtung, weil unser ganzes Sein ist erfüllt vom Heiligen Geist, der ist da, der Geist der Wahrheit. Und unsere Gedanken, die glauben immer noch Lügen. Es muss von hier nach hier. Und dann kann man vielleicht auch zu seinem Jugendreferent sagen, Moment mal, das, was du mir hier gerade erzählst, klingt für mich, als wäre ich nach der Rettung ein Sklave Gottes geworden. Und im Römerbrief, da steht genau das Gegenteil von dem, was du mir hier erzählst oder was ich verstehe. Vielleicht können wir uns den mal zusammen anschauen. Ich fasse kurz zusammen. Wenn du die eben erwähnte Botschaft des Evangeliums gehört hast, sie glaubst und bekennst, dann bist du heilig und das ändert sich nicht von Tag zu Tag oder von Stunde zu Stunde. Und wenn du gerne mehr von dieser Wahrheit oder von diesen Früchten in deinem Leben sehen möchtest, dann suche Gott und seine verändernde Gegenwart. Verbringe Zeit mit ihm. Halte dich ihm hin. Lass dich von Gott weiter umgestalten. In dem Sinne, glaube ihm, dass das alles wahr ist, was er versprochen hat und was er dir zugesagt hat. Dass du von Neuem geboren bist. Du bist was Neues. Du bist sein geliebtes Kind. Und sein Geist lebt in dir. Der Helfer, der ist da. Jederzeit. Nun komme ich zum nächsten Aspekt des Predigttextes, der da lautet, frei sein in der Fremde. Dazu lese ich Verse 17 bis 20. Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in Ehrfurcht vor ihm. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von einem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war. Das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Welt erschienen. In Vers 17 steht sinngemäß: Führt ein Leben in Ehrfurcht vor Gott, solange ihr noch hier in der Fremde seid. Was meint Petrus damit? Auch zu Beginn des Briefes, direkt in Vers 1, schreibt er ausdrücklich den auserwählten Fremdlingen oder den Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über 5 Provinzen in Kleinasien, der heutigen Türkei, verstreut leben. Du und ich, wir sind hier nicht zu Hause in dieser Welt. Wenn bei uns jedoch, wie zu Beginn der Predigt erwähnt, diese Prioritätenliste des Lebens durcheinander geraten ist, dann kann es sein, dass wir auch in Bezug auf diese Tatsache etwas verwirrt sind und die Welt für unsere Heimat halten. Aber das ist sie nicht. Wir sind Pilger auf der Durchreise, Verwalter der Güter, die Gott uns in dieser kurzen Zeit hier anvertraut hat. Und daran möchte ich uns alle heute erinnern. Die Welt ist nicht unser Zuhause. Und wenn wir angefangen haben, das zu vergessen und uns überflüssige Sicherheiten geschaffen haben oder dabei sind, diese zu schaffen und beispielsweise ganz viele materielle Schätze hier auf Erden ansammeln, dann will ich uns daran erinnern, dass wir nichts davon mitnehmen können, wenn es Zeit ist, Abschied zu nehmen. Lasst uns diesen Fehler nicht machen und so an unserem Besitz und unserem Geld kleben, dass Gott uns nicht gebrauchen kann und wir uns nicht mehr mit ihm fortbewegen können. Das ist zum einen nämlich gar nicht unser Besitz und unser Geld, sondern wir sind dazu bestimmt, das uns Anvertraute in Ehrfurcht vor Gott und in Rücksprache mit ihm bestmöglich zu verwalten. Und zum anderen kann es uns wirklich gefangen nehmen, wenn wir diesbezüglich einem Irrtum auferlegen. Wenn wir diese Welt für unsere Heimat halten und unser Herz an materielle Dinge, Güter, Schätze auf Erden hängen, dann bringt uns jeder Tag einem gefühlten Totalverlust näher. Von allem Liebgewonnenen hier. Schreckliches Gefühl, schrecklich. Da könnte man glatt verzweifeln, wenn man hart arbeitet und investiert, die Kurse verfolgt, sich ganz viel Mühe gibt und den persönlichen Gewinn hier zu maximieren und optimieren, ein bescheidenes Stück Land, Haus, was auch immer, Reichtum anzusammeln, nur um am Ende alles zu verlieren. Wie sinnlos! Lasst uns so nicht leben. Wovon wurden wir laut Petrus befreit? Von einem sinnlosen und ziellosen Leben, das schon unsere Vorfahren gelebt haben. Wodurch wurden wir befreit? Durch das kostbare Blut Jesu Christi. Und ich würde gerne noch kurz anfügen, wieso wurden wir befreit? Wieso? Aus Liebe. Weil Gott uns liebt. Und dazu zitiere ich Johannes 3, Vers 16 und 17. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Du und ich, wir sind heilig und frei, weil wir so geliebt sind. Und wozu wurden wir befreit? 1. Petrus, Verse 3 bis 5. Schön zusammengefasst von Petrus. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und er wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Wir wurden also befreit zu einem neuen Leben, einem ewigen Leben. Befreit zu einer sicheren Hoffnung. Keine vermeintliche, nein, eine sichere. Wir bekommen ein makelloses Erbe, das niemals seinen Wert verlieren wird. Ganz anders als alles, was wir hier auf Erden ansammeln können. Das landet entweder eines Tages auf der Mülldeponie oder laut Petrus, 2. Brief, 3. Kapitel, wird verbrennen. Wir wurden vom Gesetz des Todes und von der Herrschaft der Sünde befreit. Und eines Tages werden unsere Errettung und das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden, wenn er in seiner Herrlichkeit wiederkommt. Die Gnade, die er uns erwiesen hat. Abschließend fasse ich nochmal diese drei Aspekte der Predigt zusammen. Erstens, bereit sein. Mach dich bereit für Jesu Kommen. Nimm, wenn nötig, Zeit, mit Gottes Hilfe eine Kursänderung vorzunehmen, solange es noch geht, und nutze deine kostbare Zeit mit Bedacht. Zweitens, heilig sein. Glaube fest daran, dass du heilig bist, dass du zu Gottes heiligem Volk gehörst. Und lass ab von diesem mühevollen Früchte hervorpressen wollen in eigener Anstrengung. Tue nicht heilig, sei heilig. Will heißen, lass Gott an dir sein Werk vollbringen. Lass dich lieben. Vielleicht hast du dann auch irgendwann wieder Freude, falls sie dir abhanden gekommen ist, am Christsein. Drittens, frei sein in der Fremde. Du bist befreit von aller Ziel- und Sinnlosigkeit. Dir wurden Sinn und Ziel geschenkt. Nutze also auch die dir anvertrauten Ressourcen mit Bedacht. Und du wurdest aus Liebe gerettet, weil du geliebt bist. Jetzt bist du noch in dieser Fremde unterwegs, hin zu einem unvergänglichen Erbe. Amen.